Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und jetzt für den ersten Moment zunächst mal allein hier unterwegs, denn diese Folge ist eine spezielle. Das betrug sich, dass gestern am Samstag der Day of the Podcast 2017 war. Und in dem Zuge gibt es jemanden in Berlin, der einen nahezu 24 Stunden Audio- und Video-Livestream macht mit verschiedenen Gästen aus der Podcast-Szene. Und da waren der Steffen und ich gestern zu Gast für eine Stunde bei Max Snyder und seiner Co-Moderatorin Rebecca Görmann. Da sind wir am Start gewesen von 14 bis 15 Uhr und haben ein bisschen erzählt rund um den E-Pod, ein paar Sätze zum Clean Electric Podcast, zu Formel E allgemein, ein paar aktuelle News konnten wir auch noch unterbringen und diese Episode wollen wir jetzt natürlich nicht komplett an euch vorübergehen lassen und deswegen hören wir die uns jetzt einfach mal an. Viel Spaß! Studio Link Pro, würde ich sagen, oder? Hallo, grüß euch.
So.
Hi.
Servus, grüßt euch.
Der Steffen ist auch schon da.
Ich bin auch da.
Du bist aber nur auf dem linken Ohr.
Ja, das ist interessant. Du benutzt bestimmt die Standalone. Drückst du mal auf den Mono-Button bitte, wenn du da.
Yes.
Ja, yes. Viel besser.
Einmal hier.
Drauf.
Vielen Dank, Sebastian, gerne. Für diesen Knopf. Ja, das kommt.
Den haben wir letzte Woche erst zufällig entdeckt, dass es den gibt.
Das
haben wir
nicht. Ja, es kommt daher, dass so Audio-Interfaces, wie ich es hier zu stehen habe, die halt so zwei Kanäle haben und Skype mischt diese Kanäle halt zu einem Signal zusammen und StudioLink nimmt sich halt diese Kanäle einzeln. Deshalb kommt man bei solchen Geschichten halt meistens nur links und dann hat Sebastian irgendwann aber einen Mono-Button eingebaut, damit der Gast das dann relativ einfach lösen kann. Und jetzt versuche ich mal noch Skype hier an den Start zu bringen.
Siehst du mal, habe ich heute schon wieder was gelernt. Toll.
Ja, man und lernt wenn dich es sich dafür schon gelohnt
hat. Ja, es ist wirklich so.
Sehr schön. So, was kommt jetzt? Was machst du jetzt noch?
Es kommt noch ein Bild.
Max Snyder läuft hier hinter mir rum. Ach so, der will euch noch bildlich dazu schalten anscheinend.
Ja, wir haben uns extra hübsch gemacht.
Oh.
Steffen, was hast du an? Ich weiß es gar nicht.
Also T-Shirt auf jeden Fall.
Das ist schon mal gut. Ja, Skype habe ich an.
Ja, er ist, also ihr seht ihn ja nicht, er ist ja gleich zu Gange.
Na, ich sehe ihn rumlaufen auf YouTube.
Ach so.
Ja, ich hatte auch gerade noch einen YouTube-Stream. Ja. Es wird gleich ganz aufgeregend sein, so von der anderen Seite euch zu sehen.
Ja, es war auch für mich ganz aufregend, mich gerade die ganze Zeit zu sehen in diesem Bildschirm. Genau, ich versuche hier gerade noch ein bisschen Social Media nebenbei zu machen. Ah, wir kriegen nachher auch noch ein Fischei-Aufsatz, sodass die nächsten Gäste uns dann noch ein bisschen besser sehen können als ihr. Aber das wird schon ganz gut gehen.
Während der Arbeit optimieren, so ist es gut.
So.
Da kommt ein Call. Warte. Plupp. Jetzt muss ich hier noch meinen Skype stumm machen.
Genau. There you are.
Super. Ah, super, jetzt haben wir euch auch von vorne. Wie schön.
Warte.
Das hört gar nicht auf zu bimmeln bei mir. Dabei habe ich schon lange angenommen. Was ist da los?
Was ist bimmelt noch bei dir?
Ja. Crazy shit. Hör auf. Warte mal. Ich mach's einfach stumm. Was soll's?
Okay.
Ah, so sieht das auf der anderen Seite aus bei euch. Das ist ja interessant.
Ja, da gibt es. Was ihr jetzt. Guck mal da hinten, vor allem diese Sofaecke könnt ihr euch angucken. Die ist.
Ach, schön. Das ist ja richtig Retro da hinten.
Ja.
Der Tobi von eformel.de hat mir vorhin noch geschrieben, er wäre wirklich gerne bei euch im Studio gewesen. Dummerweise ist er in der falschen Stadt dieses Wochenende.
Ja, verdammt.
Hat's nicht geklappt.
Passiert manchmal. Ja. Das kann ja nicht immer mit allen passen.
So. Schau. Perfekt.
Hallo, wir sind's.
Das sind der Philipp und der Stefan. Oder der Steffen.
Genau, ich bin der Kleine.
Und ihr macht zusammen den E-Pod, beziehungsweise der Steffen ist, jetzt die ich in Erinnerung habe, neu dazugekommen.
Genau, der Steffen ist unser Messtäkchen sozusagen.
Genau, ganz frisch. Ich bin auch am Lernen und bin sozusagen 50% vom E-Pod.
Okay.
uns fehlen sozusagen noch zwei unsere wichtigsten Mitglieder. Zum einen der Tobi und zum anderen mal der Timo. Und die sind beide heute leider verhindert. Aber wir hoffen, dass wir das ganz gut ausfüllen können.
Ja, könnt ihr beide bei euch noch lokal aufnehmen? Weil wir gerade so ein bisschen...
ich nehme auf.
Zerlegt es sich, okay.
Alles klar.
Ja, ansonsten das Skype-Video, bis auf die Verzögerung.
Ja, ach, damit
sieht
können wir umgehen.
Gut aus, ja.
Das ist super spooky, weil ihr irgendwie auf YouTube 10 Sekunden hinter euch selber her seid. Das ist schon ganz interessant.
Ja.
Also guckt lieber nicht auf YouTube gerade.
Ich könnte es auch einfach ausmachen. Das nicht, dass mir das hier Bandbreite frisst.
Ja. Ja, der iPod, es geht um einen Podcast über die Formel E.
So ist es.
Ich war sehr erstaunt. Ich bin auf euch gestoßen. Ich habe geguckt, wo kann ich denn Formel E gucken?
Mhm.
Bin dann auf eformel.de gelandet und sah dann auch so irgendwas, die machen auch Podcast. Mal gucken.
Ja.
Klickte ich so, ein Subscribe-Button. Okay, gut, das ist schon mal viel, aber dann habe ich so geguckt, auch der Podlove-Play und dann habe ich so vertwittert und ach guck mal hier, die nutzen auch irgendwie so Podlove so ein bisschen und dann meinte Malik, ja, das sind dieselben Leute, die auch den Clean Electric Podcast machen.
Ja, ganz
so,
genau.
So
es gibt da eine Schnittmenge.
Schließt sich der Kreis. Ja, natürlich. Ja, und wenn man so drüber nachdenkt, so ja klar, das ergibt Sinn.
Auch wenn du das Bild anschaust von Philipp, kann man das Clean Electric so ein bisschen mal sehen. Ne?
Genau. Ja, also das sieht man vielleicht hier. Ich habe auch extra noch die richtige Kaffeetasse dazu genommen jetzt hier.
Ah.
Das ist unglaublich professionell, ja.
Ja, wir sind halt komplett gebrandet.
Ja, Merchandise gibt es dann hier nächstes Jahr oder so. Mal gucken. Das ist dann komplett durchgebrandet.
Genau. Ja. Ja, ich bin sozusagen die Schnittmenge zwischen diesen beiden Podcasts.
Ja.
Also ich habe mit, wenn ich fange einfach an zu quatschen, oder?
Ja.
Weil
ich habe mit dem Marcel zusammen den Clean Electric Podcast aufgezogen und das kam so. Ich wollte eigentlich immer sowas machen, weil ich gerne rede. Es gab aber irgendwie nie ein Thema, über das man wirklich hätte reden müssen. Ja, also ich meine, man kann viel erzählen, aber vieles ist halt einfach, muss man nicht machen oder jeder spricht drüber und so weiter und so weiter. Und wir sind, der Marcel und ich, beide E-Mobilisten. Der Marcel schon seit 2014, ich seit 2015. Und dadurch haben wir irgendwie dieses gemeinsame Interesse gehabt und haben festgestellt, die Leute fragen immer dieselben Fragen. Die kommen immer an, wie weit fährt denn das und wie oft musst du das laden und wie schnell lädt das und dann fährst du eine Stunde und dann musst du eine Nacht laden und so. Dieses ganze dumme, vorurteilbelastete Zeug hört man halt immer wieder. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt machen wir diesen Podcast. Und Marcells Antwort war ein überschwängliches ein was? Und so fing das ungefähr an. Dann habe ich das alles vorbereitet und natürlich gleich versucht, das richtig zu machen. Und schöne Grüße an der Stelle an den Jakob, der hat mich damals schon auf Ultraschall und Reaper und Podlove und den ganzen Kram gestoßen. Deswegen haben wir irgendwie 1-2 Folgen mit Audacity gemacht und sind dann umgestiegen und seid sehr glücklich in diesem kleinen Universum, wo die Dinge einfach alle passen. Und genau, da haben wir dann einfach angefangen, das zu machen. Und wir haben dann letztes Jahr im Sommer eine Folge zum Berlin E-Prix und über die Formel E und so weiter gemacht. Und als die vorbei war, habe ich mir gedacht, nee, das ist alles viel zu flach. Ich möchte das irgendwie tiefer gehen machen, möchte darüber mehr erzählen, möchte darüber mehr wissen, weil ich als alter Motorsportler da irgendwie auf einmal richtig Bock drauf hatte.
Mhm.
Und dann habe ich geschaut, ja, wer kann mich jetzt da versorgen? Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Kram, also technisch, ich habe keine Kontakte, ich weiß nicht, woher kriege ich Bilder, ich habe nichts eigentlich, ja. Und habe dann einfach an die eformel.de Jungs eine Mail geschrieben. Die hat dann der Timo bekommen, quasi der Gründer, Erfinder, Kopf hinter dem Ganzen. Und der fackelt dann immer nicht lange. Der hat gesagt, lass mal telefonieren. Dann haben wir 2,5 Stunden telefoniert. Und eigentlich wollte ich ja nur mal ein Foto oder mal einen Text oder Hintergrundinformationen oder irgendwie jemanden, der mir ein bisschen helfen kann. Ja, und jetzt machen wir gerade jetzt in diesem Moment sozusagen die 36. Episode vom E-Pod für und mit eformel.de. Und so ist das irgendwie gekommen, so aus dem Nichts.
Das ist, glaube ich, so ein häufiger Satz in dieser Szene. Eigentlich wollte ich ja nur...
Genau, ich habe doch nur gefragt.
Ich habe doch nur gefragt, genau.
Genau, so ist es.
Formel E habe ich... Ich kann mich noch erinnern, wie so hieß, so, ja, Formel E gibt es irgendwie und kommt auch nach Berlin. Hm, interessant. Und letztes Jahr gab es ja, also oder beziehungsweise im ersten Jahr gab es diesen Kurs auf dem Tempelhofer Feld.
Mhm.
Letztes Jahr gab es den Stadtkurs, der so aufgrund der ja, weiträumigen Sperrung so für so ein bisschen Unbehagen sorgte, glaube ich.
Mhm.
Was aber ganz cool ankam, dass man, glaube ich, noch so ein, zwei Tage danach stand das alles noch und man konnte da mit seinem Privatauto quasi einmal die Strecke selber fahren. Das habe ich so nach Erinnerung, dass da jemand, also ich sah irgendwie Menschen, die da langfuhren und Fotos und Videos davon machten. Mhm. Und dieses Jahr wieder auf dem Tempelhofer Feld.
Mhm. Aber mit einer geileren Strecke, muss ich sagen.
Ja, und mein Vater hat das auch geguckt und meinte so, ja, so müssen Formel-Autos aussehen, ne? Also nicht so diese Formel-1-Autos, wie sie jetzt aussehen. Also denkst du, was haben sie denn da jetzt wieder angebaut? Und natürlich sind so die Formel-E-Renner noch viel mehr auf Aerodynamik. Ach, mir fällt das Wort nicht ein.
Optimiert
und ja, sind drauf
angewiesen.
Angewiesen, genau, das Wort fehlt mir jetzt.
Die sehen auch ein bisschen futuristischer aus als die aktuellen Formel-1-Fahrzeuge, ne?
Ja, klingen genau.
Auch viel futuristischer.
Ich habe auch so einen Artikel, war das auf DriveTribe, gesehen, wo so Formel-1-Autos von den Rennstallen, wenn sie jetzt noch dabei wären, beziehungsweise wie sie in der Formel E aussehen würden, das sah auch sehr interessant aus. Und was auch auffällt, wenn man schon mal so ein bisschen Formel 1 länger geguckt hat, man guckt so und denkt so, die Namen kenne ich alle. Da sind sie also hin. Das machen sie jetzt.
Ja, das ist aber, das war in den letzten Jahren so. Da hatten wir genau erst letzte Woche drüber geredet. Und zwar hieß dann immer, dass die Formel E so das Auffangbecken für die alten Formel 1 Fahrer sind, die jetzt gerade noch in der Rente so ein bisschen was nebenher machen möchten. Aber das war in den ersten zwei Saisons war es so, dass wirklich viele große Namen, wie zum Beispiel Nick Heidfeld, in die Formel E gekommen sind, was dem Ganzen so ein bisschen Glanz gegeben hat. Aber was da jetzt auch passiert ist, dass jetzt mittlerweile auch diese ganzen jungen Stars von unten hochkommen. Das heißt, es sind nicht mehr nur die Alten, die da reingehen, sondern es sind wirklich die kompletten Neuen, die da reinkommen. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Trend, den man da beobachten kann. Und das Ganze gewinnt auch ein bisschen mehr an Fahrt und auch ein bisschen mehr an Herstellerinteresse, dass man sieht, dass viele Hersteller nicht mehr in diese diese herkömmlichen Motorsportserien gehen, zum Beispiel zu Le Mans oder in Formel 1 oder in die DTM. Da sind sie zwar gerade aktuell noch, aber es sind unglaublich viele Gerüchte unterwegs, dass die ganzen Hersteller auch wirklich in die Formel E reindrängen wollen.
Ja, vor allem kann man auch super das Thema E-Auto auch mal testen und das Ding wirklich an die Grenzen bringen und ausprobieren. Und ich glaube, es ist auch ein sehr schönes Forschungsfeld für diese Autos. Und vorhin so, als du angefangen hast, so, ja, ach, Elektroauto, und das fährt ja nur irgendwie 10 Kilometer. Also, in den letzten Tagen habe ich immer wieder einen Tesla gesehen. Bei mir im Ort sehe ich auch manchmal im Parkhaus diesen Renault Twizy, der ja auch ganz putzig ist. Und den gibt es auch mit geschlossenen Seitenteilen, irgendwie so Türen.
Vielleicht ein kleines Follow-up machen.
Ja.
Das Testfeld, was du gerade vorhin angesprochen hast. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nur mit einem Thema rein. Da hat mir nämlich genau letzte Woche darüber gesprochen. Und zwar hatte Philipp mit einer Ingenieurin von TE Connectivity geredet, als wir in Berlin waren, hat er sie interviewt. Wir haben uns das Interview angehört und dann habe ich nämlich auch gesagt, okay, gut, ich würde mal gerne wissen, wie denn da wirklich dieser Technologietransfer aussieht. Und TE Connectivity machen so Steckverbinder für die ganzen Teams. Und das hatten wir letzte Woche im Podcast besprochen. Und TE Connectivity hat das gehört und hat meine Kritikpunkte sozusagen wahrgenommen und hat uns eine E-Mail geschrieben und hat gemeint, TE Connectivity, wir verwenden wirklich die Teile, die wir in der Formel E entwickeln, verwenden wir wirklich auch in der Serie. Und zwar, das fand ich relativ interessant, zwei Sachen, die sie gesagt haben. Zum einen mal, dass sie die Stecker, die sie im Formel-E-Fahrzeug verwenden, so nicht in Serienfahrzeuge übernehmen, sondern dass diese Stecker in der Luftfahrt verwendet werden. Und zwar, weil die Formel-E und die Luftfahrt ähnliche Voraussetzungen haben. Und zwar geht bei beiden alles sehr ums Gewicht. Ja? Je leichter, desto besser. Und deswegen werden diese Stecker verwendet, um auch in der Luftfahrt eingesetzt zu werden. Und zum anderen mal, das fand ich auch recht interessant, dass zum Beispiel verschiedene Materialien, also zum Beispiel Aluminium, wurde dann eingesetzt für diese Stecker. Und zwar, das ist im Motorsport, haben sie geschrieben, haben sie erklärt, warum. Aber da haben sie geschrieben, sie möchten das Ganze, im Motorsport wird es nicht weiterverwendet, aber sie hatten es die ersten 2-3 Saisons getestet. Und jetzt mittlerweile verwenden sie dieses Aluminium, also als Material, auch in Serienfahrzeugen. Das heißt, man kann da wirklich sehen, dass da dieser Technologietransfer 1:1 stattfindet. Und das fand ich selber sehr interessant, weil ich habe da ein bisschen selber gezweifelt dran. Aber TE Connectivity, vielen Dank dafür, dass ihr uns die Informationen dafür gegeben habt. Das heißt, das Beispiel existiert wirklich.
Das klingt so, als wenn man also so auch so ein bisschen, also klar, ihr seid da so auch pressetechnisch ein bisschen mehr drin durch die E-Formel-Seite, aber also kriegt ihr auch so nach dem Motto so, oh, da gibt es einen Podcast, wo wir Aufmerksamkeit bekommen können für unseren Rennstall. Gab es da schon mal irgendwie Rückmeldungen, Anfragen etc.?
Also bisher nicht. Also die meisten wissen es mittlerweile. Wir sind ja auch alle mal in Berlin gewesen beim E-Prix und sind natürlich unterwegs gewesen, haben Interviews geführt und ein paar O-Töne gesammelt, die wir auch in die Podcast-Episoden mit einbauen. Wir haben auch den nicht ganz unbekannten Kommentator von Eurosport am Mikro gehabt, der für uns das Intro eingesprochen hat und solche Sachen. Grüße an die Hörer von, keine Ahnung, Maro Engel und Nelson Piquet und Sebastian Buemi und Daniel Abt natürlich. Sowas nehmen wir dann schon mit. Also die haben das alle schon gehört, dass es uns gibt. Die finden das fast alle auch ganz cool. Also es gibt durchaus Leute bei denen auch, die sich mit der Thematik beschäftigen, die auch Podcasts anscheinend hören. Die wenigsten sind eher verwirrt und denken, ja, keine Ahnung, Podcast, weiß nicht, was das ist. So ganz krasse Nische ist es tatsächlich anscheinend nicht mehr. Aber dass sie jetzt uns hinterhergelaufen wären und hätten gesagt, ja, das müssen wir unbedingt nutzen, um da irgendwie auf dem Audiokanal mal präsenter zu werden. Auf die Idee sind sie noch nicht gekommen, aber kann ja noch kommen. Hier das Interview mit TE Connectivity, Judith Hensel, das war schon mal so ein erster Schritt. Da sind wir tatsächlich angefragt worden, ob wir ein Interview machen wollen mit ihr. Und Timo hatte dann geantwortet mit, ja, vielleicht können wir das für den Podcast machen. Und die fanden das super. Und wer die Folge gehört hat, hat da auch rausgehört, die Judith ist durchaus redegewandt. Die hat sich so entspannt mit mir da unterhalten, irgendwie auf der Rückseite vom Media Center, mitten auf der Strecke, als hätte sie das schon 70 Mal gemacht. Also die ist ja auch professionell unterwegs und ich glaube, viele in den Teams, die können das einfach. Auch die Fahrer, die stehen vor, während nach den Rennen ständig vor Mikros und Kameras, die sind alle entsprechend eloquent, die können natürlich alle schöne Beiträge dann für Leute wie uns leisten.
Ja, was ich auch gesehen habe auf eurer Seite, ihr erklärt auch so ein bisschen so, also mindestens wie man einen Podcast abonniert und ich glaube auch, was ein Podcast ist, ne? Mhm.
Aber wir versuchen nochmal so ein bisschen Kontext.
Das fand ich auch sehr schön. Was machen wenige Podcasts? Genau, um im Kontext herzustellen, nach dem Motto so Podcast, was ist das? Kenne ich nicht. Also genau. Ich habe ja mal bei einem, ich glaube, Podlove-Workshop war es damals noch, als Nele Heise eine Statistik präsentiert hat, so Podcast-Nutzung in Deutschland. Und dann habe ich halt gesagt, es gibt wahrscheinlich eine relativ große Dunkelziffer von Menschen, die einen Podcast hören, aber gar nicht wissen, dass sie da so einen Podcast hören. Also oder die einen Podcast schon, jetzt zum Beispiel einen Videopodcast, die Tagesschau oder das, was Frau Merkel mal gemacht hat oder immer noch macht, ich weiß es nicht. Oder so Sachen wie sanft und sorgfältig früher, fest und flauschig, wobei ich jetzt bei fest und flauschig inzwischen eher glaube, dass die Leute wissen, dass sie da einen Podcast hören.
Ja, aber das ganz wird da hart promotet von Spotify. Da
kriegt man mit. Ganz viel Sachen, was Leute wahrscheinlich konsumieren, ohne zu wissen, dass sie da dieses Medium nutzen. Ja, genau, das ist so eine der wenigen positiven Sachen von Spotify, dass sie nicht dieses Podcast-Ding angenommen haben. Genau, dass sie das ein bisschen etwas breitere Öffentlichkeit und in den Mainstream bringen, so ein bisschen, und ja, das, also fest und flauschig höre ich tatsächlich aber nicht über Spotify, sondern über diese andere Webseite, wo man das abonnieren kann, weil ich würde es sonst vergessen, weil ich würde jetzt nicht, also du bekommst ja auch keine Push-Mitteilung irgendwie so, neue Folge jetzt, dann hast du die Spotify-App und so, und ja, und solange das geht, und es ist ja jetzt seit über einem Jahr fast schon, wird es offensichtlich auch geduldet, werde ich das so nutzen. Ich habe vor einer Weile ein Video gesehen mit Jean-Pierre Krämer von den PS-Profis, wo er mit einem Tesla rumgefahren ist und random Leute eingeladen hat, so, hey, wollt ihr mal Tesla fahren? Und dann hat man immer gesehen, die Reaktion der Leute, wenn er also erst so losgefahren ist und dann hat er auf den Pinsel getreten und die Reaktion der Leute wie so, wow, Beschleunigung, weil der kann ja direkt Leistung abrufen, also ist ja, kommt ja direkt reingespeist und das sah schon sehr lustig aus. Und dann kam so die nächste Frage so, und wie findest du, ja, die Geräuschkulisse fehlt so ein bisschen, aber dieser Elektromotor, das Surren, das klingt auch ganz cool, so war ja. bei den meisten so die Antwort.
Ja, darf ich dazu zwei Sachen?
Ja.
Und zwar zum einen mal, wenn man wirklich mal live vor Ort ist bei einem Formel E Grand Prix, das ist wirklich, also es ist ein richtig geiler Sound, muss ich ganz ehrlich sagen, wie wir das auch bei unserem beim E-Pod als Intro haben, haben wir auch schöne Formel E-Folge. Und das andere, was ich ganz interessant finde, und zwar Richard Hammond von früher Top Gear, jetzt mittlerweile, wie heißt er, The Grand Tour.
The Grand Tour, genau.
Genau, er hatte jetzt, das war ja vor zwei Wochen, hatte er ja einen großen Crash mit dem Rimac Concept-Fahrzeug bei einem Bergrennen. Und da gab es jetzt auf DriveTribe gab es eine halbe Stunde Interview mit ihm und dem Gründer von Rimac.
Ja.
Und die haben den Unfall ein bisschen analysiert. Und was ich da ganz schön fand, ist, was er gesagt hat, also Richard Hammond, wo man eigentlich sagen, das ist sozusagen die Definition von Petrolhead, dass man eigentlich für Elektrofahrzeuge, hat er auch gesagt, man muss eigentlich ein neues Vokabular erfinden. Ja? Sie können sich einfach nicht mehr vorstellen, also sie können es einfach nicht mehr so beschreiben. Man kann ja sagen, es brüllt, es röhrt, es zieht aus, so wie man das mal bei herkömmlichen Fahrzeugen nehmen konnte, sondern man muss immer sagen, er hat gesagt, er hat sich immer, also das ist eine andere Geräuschkulisse, er weiß nicht, was gut ist und was schlecht ist, aber er hat auch gemeint, für Journalisten wird es eine große Herausforderung werden, zu sagen, okay gut, wie beschreibt ihr das Ganze und wie können wir eigentlich sagen, was davon gut ist? Ist und wir davon auch wirklich dann irgendwie analysieren, wie sich so ein Elektrofahrzeug anhören sollte. Und das finde ich ganz schön, weil Richard Hammond ist sozusagen die Ausgeburt des Petrolheads und
ja,
er
stimmt,
hat es sozusagen jetzt gesagt. Das finde ich cool eigentlich.
Ich glaube, wir müssen öfter mal Clean Electric hören, denn der Malik, den du vorhin schon erwähnt hast, Grüße an der Stelle, an den Malik, hat das ab und zu schon mal gesagt, dass wir im Clean Electric Podcast es wohl ganz gut drauf haben, einigermaßen anspruchsvoll und ansprechend und auch malerisch genug zu beschreiben, wie das ist in diesen Autos. Wir haben zwei Episoden über das Tesla Model S auch gemacht. Einmal war es ein P85D, das damalige Topmodell, und zuletzt sind wir mit dem P100D Ludicrous gefahren, also diese 2,4 Sekunden auf 100 Maschine mit 960 Newtonmeter und so weiter, also da geht schon einiges und das, was du in den Videos siehst bei den Leuten, das zu erleben, ist halt nochmal eine Nummer schärfer, vor allem wenn du nicht selber fährst. Wenn du selber fährst, dann weißt du, das wird hart, aber du weißt, wann es kommt. Und wenn du Beifahrer bist und hast halt jemanden, keine Ahnung, wie Marcel zum Beispiel oder Stefan, der freundlicherweise seinen Tesla uns immer zur Verfügung gestellt hat, der ist dann schon ein bisschen bitchy und lässt sich nicht ahnen, wann er auf den Pinsel tritt. Und dann hast du dann ganz schnell mal den Kopf im Nacken.
Ja, bei den Begrifflichkeiten muss ich auch gerade an eine Two and a Half Men-Folge denken, wo Alan mit seinem Sohn so ein bisschen schon mal Autofahren üben will und dann sagt der Sohn irgendwie, okay, das Gaspedal, nein, das ist ein, ich gebe jetzt Gas, und dann sagt er irgendwie, nein, das ist ein Elektroauto, und dann sagen sie irgendwie, okay, das ist das elektrisch. Oder auch so merkt, ja, irgendwie muss man da neue Begrifflichkeiten.
Ja, man benutzt irgendwie finden. Die alten, meint aber was ganz anderes. Ja. Und das Strompedal hat sich noch nicht ganz durchgesetzt bis jetzt.
Ja.
Ist auch irgendwie nicht so geil. Wir müssen
das so ein bisschen finden. Komisch. Ja, genau. Habt ihr auch noch, das hatte Roddy auf der Republika an, ein Pullover in Rot mit dem Tesla-Logo und drunter stand My other car is a reservation.
Das spielt dann an auf das Model 3, möchte ich tippen.
Ja, genau. Hat er sich ja reserviert und ich glaube, er hat auch irgendwas vertwittert von wegen, er hat jetzt eine E-Mail bekommen, wann er es bekommt. Irgendwie nächstes Jahr oder so? Oder übernächstes Jahr?
Ja, Marcel hat ja auch geordert. Und zwar am Vorabend der Präsentation. Man konnte ja den Tag, bevor Elon Musk das vorgestellt hat in diesem Internet, konnte man ja schon in den Laden gehen und seine $1,000 hinlegen und sagen, ich möchte das gerne bestellen. Und der Marcel ist natürlich durchgeknallt genug, das zu machen. Und der hat bereits auch eine Mail gekriegt. Und ich habe natürlich vergessen, wann jetzt das Ding kommt. Ich meine, es wäre, keine Ahnung, Ende 2018. Bin mir nicht
sicher. Ja, irgendwie sowas habe ich auch gelesen.
Genau. Ja. Und der war jetzt wirklich einer von denen, die sehr früh schon bestellt haben. Also irgendwie unter den Top 150.000, schätze ich mal, weltweit. Hm. Und der eben angesprochene Stefan, der Model S-Fahrer, Der hat deutlich danach geordert, ist auf der Warteliste aber weiter oben, weil der schon zwei Model S hinter sich hat und wird da etwas bevorzugt behandelt.
Ja, klar.
Ja, aber die Leute sind einfach wahnsinnig heiß auf dieses Auto.
Ja, mal auch so ein bisschen auf Clean Electric zu kommen. So eine Geschichte, die mir jetzt auch gerade wieder eingefallen ist, war dieser, ich glaube, erste größere Unfall mit einem autonomen Fahrzeug von Tesla, glaube ich, mit diesem LKW, der da quer über die Straße ist und das Auto, das nicht rechtzeitig erkannt hat, weil irgendwie der LKW
weiß
war und das schwierig zu erkennen war für das Auto. Und da habe ich auch gesehen, bei der Formel E gibt es auch irgendwie Bestrebungen, da autonome Fahrzeuge fahren zu lassen. Da gibt's auch.
Das ist das perfekte Thema für Steffen. Da geht es ans Robo-Race, da ist der Technik-Steffen genau der Richtige.
Genau, genau. Das ist genau der Grund, also warum ich auch zu E-Formel.de gegangen bin und auch beim E-Pod mitmache, ist genau der Grund, weil das ist meine Passion, dass ich sage, das Robo-Race ist unglaublich interessant. Und zwar war das im Jahr 2015 haben sie das Ganze vorgestellt, dass sie gesagt haben, sie möchten nicht nur die Formel E machen, sondern sie möchten da einen Rahmenrennen machen. Und dann ist so die Frage, und das kann man sich ja relativ einfach überlegen, so was ist die Zukunft der Mobilität? Also ich glaube, dass es elektrisch ist, da müssen wir uns nicht mehr drüber streiten, ich glaube, das ist eigentlich schon gegeben. Und dann ist die Frage, was ist der nächste Schritt? Und das ist genau das, worauf auch Tesla hinarbeitet, ist genau dieses autonome Fahren. Und das heißt, was sie gemacht haben, ist, sie haben gesagt, okay, wir bringen jetzt nicht nur elektrische Fahrzeuge raus, sondern wir bringen autonom Rennfahrzeuge raus. Und das ist ganz interessant, weil da haben sie eine Firma gegründet, Roborace heißt das Ganze, wo die gerade dabei sind, ist genau das zu entwickeln. Das heißt, die entwickeln relativ sexy aussehende Robofahrzeuge, entwickeln das Ganze als Plattform. Das heißt, sie bauen diese Fahrzeuge wirklich hardwaremäßig und das Einzige, was die Teams machen müssen für diese Fahrzeuge, ist die da selber zu programmieren. Das heißt, sie müssen die künstliche Intelligenz so hinbekommen, dass sie die Fahrzeuge autonom gegeneinander antreten können. Und so vom Entwicklungsstadium sieht es aktuell so aus, dass sie erste Prototypen, also in Berlin zum Beispiel, sind sie mit ihrem sogenannten DevBot gefahren, mit 200 km/h über die Strecke, komplett voll autonom. Also es war echt ganz interessant zu sehen, dass das funktioniert. Jetzt gehen sie sozusagen immer weiter, entwickeln das weiter. Und die Bestrebungen sind es, Mitte 2018 wahrscheinlich das erste Rennen zu haben, wo wirklich auch Teams gegeneinander antreten können. Und das ist jetzt natürlich eine interessante Frage, die kann auch jetzt von uns noch keine beantworten, wie schnell das Ganze dann sein wird, wenn du wirklich autonome Fahrzeuge gegeneinander antreten hast, wenn da wirklich keine menschliche Komponente dabei ist. Und wer da sozusagen auch die ganzen Stars sein werden die Stars die nerdigen Entwickler sein, die irgendwo in irgendwelchen dunklen Kammern sitzen und KI programmieren. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und das ist genau der Grund, warum ich auch dabei bin. Und das ist die Thematik, wo ich mich da recht beschäftige damit.
Ja, also was ich da schon mal gesehen habe, war so ein Video, wo halt jemand ein normales Auto so verkabelt hat, dass der Fahrer halt drinnen saß und er dann so in dieser klassischen Spiele von oben drauf Sicht Perspektive versucht hat zu fahren, also quasi sich von hinten selber im Auto gesehen hat und versucht hat, das zu steuern. Und ein anderes war bei Grip war Drohne gegen normales gegen Porsche, genau, und der Drohnenpilot mit VR-Kamera, VR-Brille das Ganze auch gesteuert hat. Und es war spannend, natürlich auf den kurzen Sprint die Drohne gewonnen, aufgrund des Gewichts und der Geschwindigkeit. Und ich glaube, bei so anderen Sachen, bei den größeren Strecken war es knapp, beziehungsweise hat denn der Porsche gewonnen. Das ist ganz spannend. Also, frage ich mich auch, wie fahren die dann bei diesen Roborace? Wahrscheinlich auch nur so in so Cockpit-Ansicht oder so voll drauf Ansicht.
Nee, die Autos fahren also tatsächlich komplett autonom. Da fährt niemand.
Ja, die sind komplett autonom. Das heißt, da wird eine künstliche Intelligenz drauf programmiert. Diese künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich 1, 2, 3, 4 Mal um Kurs fahren müssen. Und anhand von verschiedenen Sensorendaten, wie zum Beispiel einfach normalen optischen Sensoren, LIDAR, Radar, wie es auch in normalen Straßenfahrzeugen der Fall sein wird, wird sozusagen eine virtuelle Karte erstellt der Rennstrecke. Und darauf basierend wird eine optimale Rennlinie entwickelt, also vorhergesagt, und das Fahrzeug fährt dann autonom um den Kurs. Das heißt, das ist alles komplett determiniert, programmtechnisch, und das Fahrzeug muss selber entscheiden, fahre ich jetzt links, fahre ich rechts. Und das Interessante wird natürlich sein, okay, wir haben jetzt nicht ein Fahrzeug auf der Strecke, sondern wir haben dann 20 Fahrzeuge auf der Strecke. Das heißt, wie werden diese Fahrzeuge auch miteinander interagieren? Und das ist so die große Frage. Und daraus sind sie gerade dabei, das zu entwickeln. Das heißt, sie hatten auch schon mal zwei Fahrzeuge auf der Strecke, testweise. Und eins davon ist dann in die Wand gefahren, was auch ganz interessant ist. Aber das ist ein schöner Ansatz, den man da sieht, weil herkömmliche Fahrzeugherstellung ist immer, sie zeigen eigentlich immer nur Fahrzeuge, wenn sie perfekt sind. Ja? Wenn ja. Nirgendwo irgendwelche Fehler mehr dabei sind. Und das ist das Schöne beim Roborace. Sie sagen einfach offen, okay, gut, wir wissen noch nicht ganz genau, wie die Reise da weitergehen wird. Und deswegen, sie haben immer so, die machen einmal im Monat, bringen sie Inside Roborace raus, wo sie zeigen, wie sie das Ganze entwickelt haben und wie sie auch zeigen, was waren die Erfolge und was waren die Misserfolge. Weil man nie irgendeine technische Entwicklung, die einfach mal sofort funktioniert. Und das finde ich war ein sehr angenehmer Ansatz von Roborace. Genau, und das heißt, es wird das Interessante werden. Wir werden 20 Fahrzeuge auf die Strecke stellen und dann wird es heißen, los geht's, und dann wird es nur noch von künstlicher Intelligenz berechnet werden, wo wird das Ganze fahren und wo nicht. Das heißt, es ist kein Fahrer irgendwo hinten dran, sondern okay. Sie werden wahrscheinlich in der Boxengasse sehen, können dann aber ja. Nicht irgendwie eingreifen. Und es wird eigentlich ein relativ spannendes Konzept, glaube ich zumindest.
Ja, da können wir nur hoffen, dass sie dann in Sachen KI so ein bisschen variieren. Ja? Ich meine, wenn ich jetzt nur versuche, die optimale Linie zu finden, das ist natürlich das eine. Jedes Auto muss wissen, was ist die optimale Linie, was ist der kürzeste und schnellste Weg von Start-Ziel zurück zu Start-Ziel. Das andere ist, wie gehe ich um mit den Unwägbarkeiten? Denn ich habe vor mir Autos, hinter mir Autos, muss mich eben unterschiedlich verhalten. Und an der Stelle kann ich ja als Programmierer hergehen und sagen, mein Auto ist, keine Ahnung, mein Auto ist eher so Nick Heidfeld, ist ein bisschen konservativer, fährt mit Weitsicht, geht die Dinge entspannt an und weiß genau, ja. Das Rennen entscheidet sich nicht in der ersten Kurve. Und dann kannst du natürlich auch so die Jean-Eric Vern KI haben, die immer volle Möhre einfach drauf geht, und wenn es kracht, dann kracht es halt. Und dann sagt die KI halt, nee, der andere war schuld. Das sind so die Möglichkeiten. Und da muss man dann halt gucken, man kann halt jetzt als Zuschauer nur hoffen, dass diese Variabilität da irgendwie gegeben ist, dass die sich verschiedene Dinge ausdenken, dass sie eben die Draufgänger-KI und die ich pass mal lieber ein bisschen auf KI und so weiter irgendwie gegeneinander antreten lassen, damit das ein bisschen Spaß macht, auch für den Zuschauer. Denn ansonsten hat man wahrscheinlich eher so Perlenkette. Und die Autos haben nur Positionschange, wenn mal einer crasht, keine Ahnung.
Ja, was ich auch sehr spannend fand bei Formel E, weiß gar nicht, welches Rennen das war, dass die natürlich nicht Reifenwechsel machen, sondern das Auto wechseln.
Das ist bei jedem Rennen.
Und so, ich glaube, zum Hälfte des Rennens, und in dem einen Rennen war das so, dass der zweite, zweitplatzierte ja, kurz, irgendwie in der letzten oder vorletzten Runde ausgefallen ist, weil halt Akku leer. So. Fahrweise so angepasst müssen, dass er halt seinen zweiten Platz hält, aber vielleicht irgendwie noch versucht, vorne dran zu bleiben. Mhm. Und das ist auch spannend, dass du dann halt an völlig andere Dinge denken musst, als beim normalen Rennen mit Verbrennermotoren. So.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist halt so eine zusätzliche Ebene von Strategie, sag ich mal.
Ja. Bitte. Was ich auch gesehen habe oder gehört habe, es gibt auch Strafen für zu viel Energieverbrauch.
Nee,
eigentlich oder was,
nicht.
Oder was war das denn? Oder zu wenig? Nee, irgendwas war
ich so. Strafen für zu wenig Energieverbrauch. Ja, irgendwie so.
Okay. Nee, das ist mir neu. Also das Einzige, was tatsächlich häufiger bestraft wird, ist, wenn du deine Autowechsel-Boxenaufenthaltszeit unterschreitest. Es gibt eine Minimalzeit, ja, die du dich in der Box beim Autowechsel aufhalten musst. Und okay, offensichtlich haben manche Teams das mit dem Zeitstoppen besser drauf als andere Teams. Es passiert tatsächlich immer wieder, dass es da Strafen gibt. Aber ansonsten jetzt, was Energiehaushalt und so weiter angeht, ist mir nicht bekannt, dass es da Strafen gäbe. Steffen? Ich glaube nicht. Mm-mm. Da bräuchten wir jetzt hier den Regel-Tobi, der weiß das immer alles.
Der Regeltube könnte dir jetzt einen Vortrag über eine halbe Stunde halten darüber.
Ja, dann weißt du auch, auf welcher Seite von den FIA-Dokumentationen das steht.
Ja, das hatten wir ja gestern oder vorgestern als Twitter-Konversation kurz. Wo kann man denn Formel E aktuell im, ja, entweder Internet oder linearen Fernsehen verfolgen? Also jetzt zuletzt lief es oder läuft es auf D-Max?
Genau. Wo
ich dann also eigentlich habe so, ich krieg D-Max in Z2 auch in HD und da war dann beim, was, Monaco oder so, in irgendein Rennen, was ist ja eigentlich alles Stadtrennen, wo ein alter Premiere-Kommentator
Jacques Schulz.
Jacques Schulz, genau.
Das kann ich erklären. Also es ist so, ja. Es ist so, also bis zum Monaco-E-Prix hat Eurosport übertragen. Eurosport, also die rechte Gesellschaft von Eurosport, hat die Rechte an der Formel E. Bis zum Monaco-Rennen war es auf Eurosport und dann gab es auf Eurosport, aber ich weiß gar nicht, ob es Fahrradrennen oder was weiß ich, was irgendwie stattdessen dann gezeigt wurde. Ist das zum Monaco Grand Prix, Monaco E-Prix oder nach dem Monaco E-Prix, das weiß ich nicht mehr. Ist es gewandert zu D-Max? Und bei Eurosport ist halt daraus ein Hofkommentator für die Formel E, Olli Sittler, der uns freundlicherweise auch das Intro eingesprochen hatte in Berlin. Und Jacques Schulz ist dann eingesprungen, weil Olli Sittler ein anderes Rennen kommentieren musste am selben Wochenende zur gleichen Zeit und dann konnte sich schlecht an beiden Stellen materialisieren. Und Jacques Schulz war auch in Berlin unterwegs und Olli Sittler ebenso. Und dann hat der eine die Streckenmoderation gemacht und der andere die TV-Moderation gemacht. Und so ganz blicke ich auch nicht durch, ehrlich gesagt, wer jetzt hier wann was macht. Ja. Aber die beiden sind so die normalen, sage ich mal, Kommentatoren. Und das ist so, genau wie letztes Jahr auch. Zunächst läuft das Ganze bei Eurosport und ab wahrscheinlich Monaco oder Berlin, weiß ich nicht auswendig, geht das dann zu D-Max. Und unter Umständen können wir an dieser Stelle mal noch ganz exklusive brandheiße News einwerfen. Unter Umständen wandert das Ganze in die ARD.
Ah, ja, stimmt.
Aber nur unter Vorbehalt, das sind exklusive und nicht offiziell bestätigte Informationen, die ich aber hier sagen darf, denn es gibt natürlich auch einen Artikel dazu auf eformel.de und das würde dann dazu führen, dass dort nicht mehr die DTM übertragen wird, sondern die Formel E. Und das kann man jetzt gut finden oder nicht, weil die ARD ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie zu exzessiv ist mit der Sendezeit, so für die Rennen. Ja, also man sieht keine Trainings, man sieht eine Zusammenfassung vom Qualifying. Und wenn jetzt im Rennen irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann wird das auch einfach mal abgebrochen, bevor man zur Siegerehrung kommt und dann wird eine Katzendoku-Wiederholung gezeigt oder sowas. Das passiert halt. Das ist halt ARD, ja. Letzten Endes glaube ich persönlich, ist es aber ein großer Schritt Richtung Mainstream, macht die Formel E einfach deutlich bekannter, weil Eurosport D-Max ist einfach krass Nische und ansonsten kannst du es wirklich nur sehen über YouTube-Livestreams, die aber auch nur eingeschränkt in Deutschland und den Eurosport-Player, der halt 5 Euro im Monat kostet in einem Abonnement. Ja, genau. Das muss man sich überlegen, ob man dafür ausreichend Fan ist. Also ich würde das schon gerne so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen, das wäre bestimmt nicht das Schlechteste.
Was auch ähnlich irgendwie streng reglementiert zu sein scheint bei der Übertragung ist Le Mans, weil das lief bei Eurosport.
Eurosport.
Genau, und dann aber also nur mit Kommentatoren und aber keine Kommentatoren vor Ort, sondern nur so Voice-Over von denen, was die englischen Kommentatoren da erzählen und ganz anders als das beim, jetzt gut, natürlich das ist in deutscher Herkunft, 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, wo ja Vodafone sich vor ein, zwei Jahren reingehangen hat und da komplett die Übertragung macht und parallel dazu, glaube ich, auch das Signal davon abgreifen, ich weiß es nicht genau, RTL Nitro auch dieses Jahr komplett 24 Stunden übertragen hat.
Aber was man allgemein sagen kann, glaube ich, auch im Motorsport hat man mittlerweile, also auch nach längerer Zeit mittlerweile sehen, dass es unglaublich wichtig ist, A, auch auf YouTube erreichbar zu sein und B, auch auf Facebook. Das sieht man auch zum Beispiel bei der Formel 1. Die sind jetzt mittlerweile sehr offen, nachdem der Besitzer gewechselt hat, Liberty Media. Die sind unglaublich offen auch auf Facebook und auch auf YouTube. Die DTM zum Beispiel, die ist jetzt auch mittlerweile komplett live auf YouTube zu sehen. Und ich glaube, das ist so ein Trend, den man in dem Bereich sehen kann, dass die ganzen Motorsportserien, also inklusive auch Formel E, nicht nur ihr Geld über die normalen Fernsehverträge herbekommt, sondern dass sie auch mittlerweile gesehen haben, wenn ich das Ganze vielleicht auf Facebook bringe oder wenn ich das Ganze auch auf YouTube bringe, dann kann ich dort auch getargetet Werbung schalten und dann kann man das auch ganz gut monetarisieren. Und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren in die Richtung gehen wird, dass sowohl die Formel E als auch die anderen Hersteller das Ganze einfach komplett offen auf YouTube zeigen werden. Und dann kann man da sich aussuchen, okay, wo möchte ich das Ganze überhaupt konsumieren. Das ist so meine Meinung nach zu.
Ja, genau, da passend dazu gibt es bei der Formel E den Fanboost. Was ist denn das?
Der Fanboost ist so ein bisschen Quatsch auch. Also meine persönliche Empfindung. Ja. Ich meine, letzten Endes, die Formel E verfolgt so ein paar Ansätze, die nicht der klassische Motorsportansatz sind. Also sie Es zieht sie zum Beispiel in die Stadt. Sie wollen enge Stadtkurse. Ich meine, grundsätzlich, sie fahren elektrisch, macht sonst auch keiner. Und sie versuchen eben sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, volksnah zu sein oder publikumsnah oder communitynah zu sein und ihren Fans Dinge zu bieten, die sie nicht überall haben. Und eben eine dieser Ideen, um den Leuten etwas zu bieten, was sie sonst nicht haben, ist Einfluss zu haben auf den Rennverlauf, zumindest unter Umständen, durch den Fanboost. Da wird jetzt dann zu jedem E-Prix gibt es ein Voting. Das ist, glaube ich, mittlerweile nur noch über Twitter. Da hat es mal Probleme gegeben mit wahrscheinlich irgendwelchen Bot-Geschichten, wo Leute dann eben Fanboost geerntet haben, den sie gar nicht verdient hatten. Aber das ist eine andere und auch längst abgefrühstückte Geschichte. Du kannst jetzt über Twitter eben einfach einen Tweet absetzen mit einem Hashtag und dem Fahrernamen. Und dann beim nächsten E-Prix gibt es dann jeweils 3 Fahrer, die diesen Fanboost einsetzen können. Das heißt, sie haben ein Fenster für zusätzliche Leistung. Also sie haben für eine Zeit lang mehr Leistung als die anderen Fahrer, wenn sie den Fanboost ziehen. Das ist sowas wie Push to Overtake in der Formel 1 zum Beispiel oder wo du in der Formel 1 deinen Flügel klappen kannst, um mehr Abtrieb oder weniger Abtrieb, Steffen, hilf mir, zu haben, um besser an jemandem vorbeizukommen. Hast du halt
Luftwiderstand.
Hast du jedenfalls mehr Saft durch den Fanboost, den du der eben verdienen kannst, dadurch, dass mehr Fans für dich gestimmt haben. Und je mehr du dich eben gegenüber den Fans engagierst, desto eher hast du die Chance auf den Fanboost, kannst dann also unter Umständen den nutzen, um im Rennen noch einen Platz gut zu machen.
Genau, aber das, was Philipp gerade schon angemerkt hat, diese schöne Bot-Geschichte, dass das Ganze einfach unglaublich manipulierbar ist. Im letzten Jahr ist man da ein bisschen weggegangen, da konnte man noch über andere Plattformen abstimmen. Und das ist aber meiner Meinung nach ist immer noch nicht wirklich der wirklich öffentlichen Meinung entsprechend, weil es einfach, ich glaube, in dieser Saison waren es, glaube ich, 90% oder 95% immer dieselben Fahrer, die diese Fanboosts bekommen haben, ja. Unter anderem immer von einem Team, was ich jetzt nicht nennen möchte, haben immer 2 Fahrer davon diese Fanboosts bekommen und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber also von meinem kleinen Tech-Background, den ich habe, sollte es kein Problem sein, A, sich entweder Bots zu schreiben oder B, sich eine sogenannte Clickfarm in China zu kaufen, ja. Wo aber ganz viele Leute sitzen, die ganze Zeit dafür abstimmen. Wow. Und deswegen, also ich finde den Ansatz unglaublich schön, also die Idee davon, aber ich glaube, jetzt sollte man mittlerweile einsehen, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte und eventuell andere Methoden dafür probieren, irgendwie hinzubekommen.
Ja. Das ist halt also wahrscheinlich, also es ist schon die Nische in der Nische, wie man im Podcast auch schön sagt, so halt auf Twitter und dann die Formel E-Fans und dann die dort aktiven Formel E-Fans von den entsprechenden Teams und ähnlich war es so ein bisschen vor anderthalb Jahren oder bei der Medienco, die vergeben einmal im Jahr den Coup des Jahres. Mhm. Und der ist dann eben publikums gewotet und da hat dann im 2015 war es glaube ich, haben die Rocket Beans gewonnen mit ihrem, wir gucken den Star Wars, den Teaser vom neuen Star Wars Film Clip gewonnen. Und wo halt einfach nur Leute saßen, die dann mehr oder minder staunend diesen Teaser guckten und da Emotionen gezeigt haben. Für mich war das so, aha, ja, gut.
Aber hatten halt eine große Fanbase.
Genau, und weil sie aber die entsprechend große Fanbase haben, die sie dann aktiviert hatten und im Vergleich auch zu den anderen, die vielleicht auch haben, aber nicht genutzt haben, nicht aktiviert haben, haben halt die gewonnen. Und so wird es wahrscheinlich bei diesem Fanboost auch sein.
Plus die 10.000 Bots in China rumchillen. Ich glaube, die sind echt.
Ja, das ist leider alles viel zu manipulierbar. Das stimmt schon. Das muss man sicherer machen. Aber da müsste man halt sich Know-how einkaufen und ein bisschen Geld drauf werfen, damit das gut wird. Aber das wird schon kommen. Also die Formel ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie zimperlich ist mit solchen Sachen. Sie haben gute Ideen. Und was ich halt gut finde, sie sind mehr so von der Sorte, wir machen erstmal und dann schauen wir mal. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Ansatz, wenn man sich anschaut, wie die meisten irgendwie öffentlich agierenden Entitäten, sage ich mal, funktionieren. Ja. Und deswegen finde ich das sehr erfrischend, dass Herr Agak und sein Formel-E-Rennzirkus einfach mal loslaufen, die Dinge machen und was nicht so toll ist, das kann man immer dann noch zurechtschleifen. Das finde ich eigentlich, finde ich
im Endeffekt auch der Tesla-Ansatz. Ja, genau so, was Tesla gemacht hat, als sie angefangen haben mit dem Tesla Roadster. Ich meine, war sehr weit von einem perfekten Fahrzeug. Und jetzt entwickeln sich langsam dahin. Und es ist immer schöner zu sagen, lass uns das machen. Wir gucken, was da rauskommt und am Ende kann man sagen, hat nicht geklappt, ist in Ordnung, aber dann machen wir irgendwas anderes.
Ja, auf die Art und Weise. Auf die Art und Weise ist man einfach viel näher dran an dem, was die Leute wollen. Wenn ich mir jetzt alles haarklein hinplane, das ist wie dieses so Projektvorgehen. Ja, wenn ich jetzt wasserfallmäßig vorgehe, dann plane ich jahrelang und dann mache ich was und dann habe ich das Produkt, das ich gestern wollte. Da gibt es mittlerweile eben einfach agilere Methoden. Ha. Und das machen die halt tatsächlich bei der Formel E und so weiter auch so. Die schmeißen es erstmal hin und dann gucken die, wie das ankommt und alles, was nicht gut ist, machen sie dann halt anders.
Ja. Ich habe dann noch auf die TV-Übertragung zu kommen dann geschrieben, so, weil irgendwer meinte, ja, vielleicht macht das RTL. Und dann war ich so, nein, um Gottes Willen, nicht RTL, weil...
Nicht, dass da noch Kai Ebel kommt oder so.
Formel 1, alle 7 Runden Werbung, egal was passiert. Ich kann mich noch an ein Rennen erinnern, wo ich so dachte, so, merkt, das muss doch den Moderatoren selber wehtun, so dieses so dreimal ansetzen und es ist aber gerade irgendwas passiert und sie haben es noch rausgezögert und dann, ja, also ich weiß nicht, ob es die Moderatoren sind oder ob sie halt irgendwie darauf gedrillt sind, irgendwie auf RTL-Zuschauerniveau zu kommentieren, hat man so ein bisschen den Eindruck und finde es da so ein bisschen traurig, dass ja, Sky Ticket so teuer ist, also gut, jetzt zu teuer ist, um nur Formel 1 darüber zu gucken, aber da hätte ich dann halt werbefrei und mit halbwegs vernünftigen Kommentar.
Ja, zumindest Werbefreiheit ist ja relativ wahrscheinlich bei ARD. Hast halt dann vorher und hinterher deine Werbung und irgendwie sowas von wird präsentiert von irgendjemandem.
Genau.
Clean Electric Podcast oder so. Mal sehen, ob wir uns das leisten können.
Wenn du so weit bist.
Wenn ich so weit bin, ja. Dann, ja, da kann ich meinen anderen Job einfach aufgeben. Aber soweit ist es noch nicht. Weiß man ja nicht, ne? Erstmal machen, dann gucken.
Ja. Guck schon mal, ich glaube, es ist in Ordnung.
Ja. Ja.
Worüber, also ihr macht ja auch manchmal so, wenn kein Rennen ist im E-Pod, so ja, Filler-Episoden oder so dazwischen, so also ihr versucht auch irgendwie so eine gewisse Regelmäßigkeit im Podcast zu haben, auch wenn keine Rennen stattfinden, richtig?
Ja, wir releasen jede Woche.
Und da sind auch immer so.
Meistens sind keine Rennen, das stimmt schon. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Also ich meine jetzt gerade in der Zeit, wo die Saison läuft, passiert eigentlich immer was. Da kann man auch durchaus ein, zwei Wochen mal noch über Dinge, die das letzte Rennen nach sich gezogen hat oder sowas sprechen, die vielleicht noch nicht bekannt waren oder wo man nochmal in die Tiefe gehen kann. Oder dann fängt das Testing an für die nächste Saison oder das Fahrerkarussell dreht sich oder irgendwas ist eigentlich immer. Ja, und dann, wenn tatsächlich nicht viel zu sagen ist, dann endet es meistens so, dass Tobi und ich uns hinsetzen und uns sagen, ja, keine Ahnung, worüber wir reden sollen und dann haben wir doch 40 Minuten. Das ist dann so, dass der Timonet ist immer das Formel-E-Kasperl-Theater, wenn Tobi und ich über Dinge reden, die da eigentlich nicht sind. Das ist dann, geht dann mehr Richtung Unterhaltung und weniger Richtung Informationen. Manchmal ist das so, da ist nicht viel Information, aber wir werden den Teufel tun und keine Sendung machen. Wir haben gesagt, wir machen jede Woche und wir machen jede Woche. Da kennen wir
nicht. Ich glaube, der Timo war es, wo ich gesagt habe, der klingt so ein bisschen wie der Tobi Bayer.
Wer ist Tobi Bayer?
Vom Einschlafen-Podcast.
Ah,
okay. Vom Realitätsabgleich,
genau.
Mit Holgi.
Okay. Sind-Realitätsabgleich.
Okay, ja, das kenne ich.
Also irgendwie klingen die gleich, aber vielleicht bin ich das auch, ich weiß es nicht.
Das ist immer, das ist ja auch dieses typische Podcast-Phänomen, du kennst ja die Gesichter meistens nicht. Ich meine, jetzt kennst du ja den mit dem Bart und den mit dem langen Bart, den kennt ihr jetzt alle. Und, ansonsten hörst du den Leuten zu und du hast so ein bestimmtes Bild, wie die so aussehen könnten.
Ja.
Und dann googelst du oder gehst auf deren Website und dann sind da Fotos und denkst, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das der ist. Ja,
ja. Also so Dennis von der Freakshow zum Beispiel, den hätte ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Also ich habe auf Arbeit einen Kollegen und bei dem muss ich immer an Dennis denken, weil irgendwie das, so stelle ich mir den Dennis von der Freakshow vor.
Ging mir vor 10 Jahren schon so irgendwie mit Timo Hetzel. Seit Ewigkeiten Bits und Zuhörer.
Ja.
Entschuldigung. Jetzt wäre ich gerade fast gestorben.
Ja. Und live on tape.
Ja, genau. Ihr werdet alle
der neue Podcast.
Genau. Death by Water. Und da habe ich mir den Timo Hetzel immer irgendwie, keine Ahnung, wie ich mir den vorgestellt habe, weil es so lange her ist, aber so hatte ich mir genau gar nicht vorgestellt.
Ja, ich habe ihn auf der Republika gesehen und dann auch festgestellt so, der ist ja auch gar nicht so groß.
Nee.
Ich saß da und so, Da sitzt einer, der sieht aus wie Timo Hetzel. Ich twitter das mal mit Menschen, mal gucken, ob er reagiert. Und danach, neben saß auch Roddy, den ich erst gar nicht erkannt habe. Und ja, also bei Huckel zum Beispiel von der Freakshow, da war so.
Das passt, ne?
Typischer Berliner.
Genau. Stimme der Jugend. Das,
genau. Und ja, Tim, weiß ich gar nicht.
Ja, den kannte ich so optisch schon länger, da war ich jetzt ja nicht mehr so überrascht irgendwie.
Ja, und Max kannte ich halt auch, habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Vor allem den bin ich schon länger gefolgt auf Twitter und irgendwann habe ich gemerkt so, ach, das ist der 343 Max auf Twitter, dem ich da folge, dieser Account mit dem Augenavatar. Okay, ja, gut. Ja, da sind wir fast, wir haben noch ein bisschen Zeit, so 10 Minuten und der nächste Gast ist auch schon da.
Ja, der sitzt ja schon ganz lange, wenn der das ist, ne?
Das ist der.
Ach, das ist der mit dem Kaffee.
Genau, das ist der Mann mit dem Kaffee, ja. Ihr seid genauso, dass ihr ihn nicht seht.
Doch.
Er versucht zu winken,
ja.
Aber.
Ja, ich sehe nur das Gestänge, wo das iPad dranhängt.
Ja, ihr werdet ihn dann gleich wieder im Stream sehen. Wir müssen beim nächsten Mal wieder hier den Winkel ein bisschen ändern.
Ja, nicht so schlimm. Ja, was haben wir?
Habt ihr noch einen Podcast, den ihr
empfehlen
hört,
wollt?
Zum Empfehlen.
Wir haben heute alle gefragt, ob sie irgendeinen Podcast empfehlen wollen, der vielleicht noch von nicht so vielen gehört wird und von dem unsere Hörenden wissen sollten.
Steffen, guck ein bisschen ratlos. Also ich habe auf jeden Fall.
Nein, ich hätte welche, aber das Problem ist, ich bin sehr mainstreamig unterwegs. Also was ich höre, ich bin sehr im Bereich Startup unterwegs. Deswegen höre ich mir immer den Online-Marketing-Rockstars-Podcast an. Der ist unglaublich gut produziert, auch super professionell, richtig groß, ich weiß. Und ich höre mir relativ viele amerikanische Podcasts.
Mhm.
Strategery ist zum Beispiel einer, der geht über Business-Strategie. Den finde ich immer ganz gut eigentlich. Und genau, aber ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr mainstreamig unterwegs im Bereich Podcasts.
Ja, Podcasts, die nicht so viele hören, weiß ich nicht. Also ich muss natürlich unsere eigene Nische ein bisschen pushen. Neben Clean Electric gibt es noch einen Mitbewerber von Electrify BW Podcast mit Jana Höfner, die Zoe-Pionierin, kennen bestimmt viele. Und Jérôme Brunel kann man euch an dieser Stelle auch nur grüßen und empfehlen, um in unserer kleinen Nische irgendwie sich ein bisschen besser aufzugleisen. Die ergänzen sich ganz gut mit uns, mit Clean Electric, weil wir zwar ähnliche Themen haben, aber gehen einfach ganz krass anders an Dinge ran. Und jeder hat so seine Bubble, in der er irgendwie unterwegs ist. Also die möchte ich gerne empfehlen an der Stelle. Und nicht zu vergessen natürlich unseren Freund Malik, den ich hier nochmal pluggen möchte, ganz shameless. Denn kann ich jedem nur ans Herz legen, Teenager Sexbeichte, wer Bock hat auf das geile Lifestyle-Magazin mit Malik und Johnny, der darf da gerne A reinhören, B abonnieren und der kann dann bei mir Patrongeld abgeben. Und
Patron mit NG.
Patron, genau, und kann dann auf Twixers auch gucken, was wir so schreiben. Und also ganz viele Grüße von da, das erheitert mich immer sehr. Ich weiß nicht, ob das ein Podcast ist, den wenig Leute hören, aber den muss man einfach im Abonnement haben.
Also Malik schrieb einmal während der Beta-Phase des Podlove-Plugins, wo sich die Statistik so ein bisschen verbessert haben, wo sie ein paar Bots rausfiltern konnten. Ja. So, ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel, sondern nur noch so viel. Und ich las die Zahl und weinte so heimlich in meinen nicht vorhandenen Bart. Und dachte
das
so,
ging mir auch so.
Nur noch.
So, also, ich konnte den Einbruch schon verstehen, aber es war so, aha.
Alles ja, relativ, ja.
So viel hätte ich auch gerne.
Ja, einer.
Kann es aber tatsächlich nachvollziehen, was ist schon sehr unterhaltsam und gibt es, glaube ich, so auch nicht.
Genau, das ist halt schon sehr, ist auch sehr nischig. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen so an frühen Helge Schneider erinnert. Das ist schon so diese Art von wirklich total bescheuertem Humor, der mir einfach zusagt. Und dann gibt es natürlich, was auch noch relativ jung ist, den Audiodump-Podcast mit Axel, Johnny und Malik. Den möchte ich an der Stelle auch gerne nochmal empfehlen. Das ist das, was ich manchmal so bei anderen Tech-Podcasts vermisse. Die fuchsen sich einfach so krass in die Tiefe und gehen so ins Detail. Das gefällt mir, möchte ich gerne auch noch erwähnt haben.
Gehen sehr tief und lange auf Themen ein und haben halt so, also sind alle drei Hackintosh-User, weil sie halt gesagt haben, so, das, was ich von Apple haben will, gibt es irgendwie in Preis-Leistungs-Verhältnis nicht und haben sich halt selber was zusammengebastelt. Ein paar Folgen gibt es auch so ein bisschen um den Versuch Android zum Nutzen statt iPhone.
Ja, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Ich habe sowohl das eine als auch das andere jahrelang benutzt und ich sehe immer das Gute auf beiden Seiten und ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, nein Mac, nein Windows oder nein iOS, nein Android. Es, alles hat sein Gutes und alles hat seine Schattenseiten.
PS4.
Genau. Ja, ich bin auch PS4, da rennst du offene Türen ein. Aber da gehe ich mit. PS4 over Xbox, das ist mal klar für mich.
Ja, dann heute Nacht wann?
Ab um zwei werde ich wahrscheinlich ein wenig PS4 spielen, während ich mit Florian über seinen New York-Besuch und meine vor zwei, drei Wochen erworbene PS4 Slim reden werde.
Also falls ihr dann noch wach seid, schaltet ein.
Relativ unwahrscheinlich, aber ich versuch's. Vielleicht stelle ich mir einen Wecker.
Sehr schön.
Ja, sweet.
Gut. Ja, schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Virtuell da wart.
Ja, danke für die Einladung.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich bin gefreut.
Auch, dass das technisch alles geklappt hat. Ich bin ja immer wieder begeistert, dass alles irgendwie schön funktioniert.
Ja, wir brauchen dann nur noch irgendwie das Video, Studio-Link-Video irgendwie. Also
ja, wollen wir mal Sebastian nicht.
Video in gut. Also ich glaube, es gab mal das fehlt jetzt noch. Und dann meinte Sebastian, ja, das ist ein bisschen schwieriger. Und ich kriege das auch so mit, so bei Bits und so hin und wieder, wenn da irgendwie was rumspinnt und ich
seien wir froh über den guten Sound, den Studio Link uns liefert.
Genau,
Shoutout an Studio Link.
Genau, und auch wenn jetzt Steffen links im Bild.
Von welcher Seite?
Also, der mit dem schwarzen T-Shirt.
Der mit dem langen Bart.
waren zwar Aussätze da, aber es klang gut. Also das ist immer wieder schön. Das war vorhin auch bei Nora, das rauschte zwar ganz schön, aber super Qualität.
Ja,
also das,
Der hat Philipp das gezeigt.
Ja. Gut,
also dann.
Ja, schön.
Vielen Dank und bis demnächst. Ja. Vielleicht sieht man sich auch nächstes Jahr mal beim EPRI in Berlin.
Ja, und München.
Oder München, ja.
Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, der EPRI München steht, der EPRI Berlin noch nicht. Also unter Vorbehalt. Ich sag mal,
vielleicht nach München fahren.
Ja, mal gucken.
Ja, wo auch immer. Also ich würde mich freuen, euch zu treffen. Und wir schauen jetzt noch ein bisschen streamen. Wir sind also noch nicht ganz weg.
Alles klar. Okay.
Alles klar.
Gute Zeit euch.
Danke euch.
Ciao. Dankeschön.
Tschüss. Ciao.